SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit diesen Themen bis 12:30. Das Klima und der Protest, warum sich Aktivistinnen und Aktivisten nicht mehr festkleben wollen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und der Protest, warum ein Staatsrechtler feststellt, dass Malu Dreyer in Richtung AfD eventuell nicht neutral genug war. Und Deutschland und die Korruption, warum wir besser nicht mit dem Finger auf andere Länder zeigen sollten. Hand an die Straße legen, das haben die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation in den letzten Jahren sehr ernst und mit ihren Aktionen durchaus wörtlich genommen, denn mit der Hand auf der Straße festgeklebt waren sie wirklich schwer wegzubekommen und das war ja auch Sinn der Sache. Diese Art von Protest scheint sich totgelaufen zu haben. Die Organisation teilt selbst mit, dass die Zeit mit dem Klebstoff vorbei sei und will umschwenken auf andere Formen des Protests. Welche, das haben die Aktivisten bisher noch nicht verraten. Darüber spreche ich mit Dr. Vincent August, der ist Soziologe und Protestforscher an der Humboldt-Uni in Berlin und dort Leiter der Forschungsgruppe Ökologische Konflikte. Warum orientieren sich die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung neu?
Ja, zunächst muss man erstmal sagen, dass das gar nicht so neu ist. Die letzte Generation hat das im Grunde schon im Spätsommer des letzten Jahres angekündigt, dass sie sich strategisch hin zu mehr Unterstützung und zu Massenprotesten entwickeln wollen. Und im Grunde vollzieht das, was wir jetzt als Ankündigung bekommen haben, das bloß auf der taktischen Ebene nach. Der Grund dafür ist einerseits, dass sich diese konfrontativeren Taktiken mit dem Festkleben auf der Straße erschöpft haben. Die haben nicht mehr diese Aufmerksamkeit generiert, auf die sie eigentlich abgezielt haben. Und der zweite Punkt ist, dass die letzte Generation von sich selbst auch sagt, sie folgen einem größeren Plan, wie soziale Bewegungen strategisch vorgehen sollen. Und dort sehen sie sich an einem Punkt, wo man jetzt eben umstellt von Störung und Aufmerksamkeit hin zu einer breiteren Unterstützung der Bevölkerung. Das sind die beiden Gründe, mit denen sie sich neu orientieren.
Das heißt, was erwarten Sie an neuen Protestformen? Geht es weiter um Blockadeaktionen, etwa von Infrastruktur, oder geht es mehr um den Zusammenhalt gesellschaftlich und um vielleicht sich auch ein Dranhängen an andere Protestsituationen?
Vermutlich beides. Also einerseits wird es darum gehen, eben nicht mehr nur kleine Gruppierungen als Protestform einzusetzen, sondern mehr Leute auf die Straße zu bringen, mehr Leute zu mobilisieren. Das haben sie ja auch mit den Massenprotesten und Blockaden der Straße des 17. Junis in Berlin versucht und sind dabei bisher gescheitert, muss man sagen. Also die haben ja gerade mal 1400 Leute auf die Straße gekriegt. Das sind jetzt noch keine Massenproteste. Aber das ist die Stoßrichtung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird man sicherlich weiterhin eben mit disruptiven Protestformen rechnen müssen, also dass Veranstaltungen gestört werden, um dort zum Beispiel Politikerinnen und Politiker zur Rede zu stellen. Oder dass man sich eben auch weiterhin auf die Störung des Ablaufs bei Flughäfen oder Ähnliches ausrichtet. Diese beiden Richtungen kann man, denke ich, erwarten.
Wir sprechen ja vor einem Hintergrund, der im Moment recht, ich sag's mal, protestfreudig ist. Interessant ist ja vor allem auch, wie sich Protest formiert in Deutschland zurzeit und in welcher Zusammensetzung. Rund um Stuttgart ist heute vermutlich wieder Chaos angesagt, weil die Bauern protestieren, unter anderem auf der Autobahn 81, die war zeitweise gesperrt. Bauern blockieren die Straßen genau wie die Klimaschützerinnen vor ihnen. Erleben wir gerade eine Verschiebung vom Protest?
Was wir an den Bauernprotesten, glaube ich, ganz gut sehen können, ist, dass die Haltung zu Protesten eben nicht nur von der Protestform abhängt, sondern von anderen Faktoren ebenfalls. Und da sind die Bäuerinnen und Bauern eben zum einen sehr viel stärker verwurzelt in den lokalen Gemeinschaften, in den Dörfern und Regionen. Und zum anderen haben sie auch eine viel stärkere institutionelle Verankerung. Sie haben also quasi eben insbesondere über den Bauernverband direkten Zugriff auf die politischen Institutionen. Das unterscheidet sie von der Klimabewegung relativ deutlich und ist darauf zurückzuführen, dass wir in den Demokratien schon immer bestimmte typische Konfliktlinien haben. Und in diesen Konfliktlinien hat die Landwirtschaft eine zentrale Rolle gespielt und ist deswegen auch institutionalisiert.
Jetzt geht es den Bäuerinnen um was anderes als den Klimaaktivisten. Aber man hat schon den Eindruck, dass in einer anderen Schlagzahl protestiert wird, ungewöhnlich für Deutschland im Moment. Haben wir jetzt einen gesamtgesellschaftlichen, ich nenne es mal Leidensdruck erreicht, in so vielen Lebensbereichen, dass es nötig wird, Protest gemeinsam auf die Straße zu bringen?
Ja, also wir haben aktuell ein relativ hohes Protestaufkommen in der Wahrnehmung. Vor allem sind diese Konflikte auch intensiver, als wir das aus den letzten Jahrzehnten kennen. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Transformationsphase uns befinden. Und das führt natürlich zu verschiedenen Formen von Protest. Einerseits derjenigen, die quasi auf den Strukturwandel drängen und andererseits derjenigen, die gewissermaßen ihre Privilegien behalten wollen und die aber auch viele gute Gründe haben, warum man zum Beispiel an Subventionen festhängt, weil das Landwirtschaftssystem so gebaut ist.
Und deshalb protestieren jetzt Fridays for Future am Freitag gemeinsam mit Verdi und dem ÖPNV.
Ja, bei Fridays for Future kann man sehr schön sehen, wie die sich nach der Runde Erschöpfung dieser großen Massenproteste hinentwickelt haben zu einem Akteur der Mitte und sich dort auch ganz klar positionieren mit dem Ziel, Allianzen mit anderen Organisationen zu bilden, die dem Klimaschutz jetzt nicht unmittelbar zugehörig sind. Und damit versucht man, breite Schichten für seine Sache zu mobilisieren.
Und müssen sich die einzelnen Gruppen, eben wie zum Beispiel die letzte Generation oder Fridays for Future, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, jetzt wieder genauer fokussieren, damit die Themen sich nicht in einer einzelnen Protestwelle verlieren? Oder sind wir gerade an einem Punkt, wo es einfach gut ist, dass protestiert wird, dass sich was bewegt? Was meinen Sie?
Der Protest ist sicherlich notwendig, um eben diese Problemlagen, die ökologischen Problemlagen auszuhandeln, wie man immer so schön sagt. Nur müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass diese Aushandlungsprozesse eben nicht harmonisch verlaufen werden. Wir werden uns da auf Konflikte einstellen müssen, die auch durchaus intensiv und schärfer werden können und die keinen so einfach kalt lassen. Das wird uns sicherlich noch einige Zeit begleiten.
Dr. Vincent August war das. Er ist Protestforscher an der Humboldt-Uni in Berlin. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Diese Welle an Protesten führt immer auch wieder dazu, dass Politiker und Politikerinnen über die reine politische Äußerung hinaus ihre private Meinung kundtun, zum Beispiel auf Demonstrationen. Das ist so lange in Ordnung, wie die Äußerung auch tatsächlich privat bleibt. So ist zum Beispiel der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, von den Grünen am vergangenen Wochenende bei einer Demo gegen Rechtsextremismus gesichtet worden. Allerdings sozusagen in Zivil. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz hat es anders gehandhabt. Malu Dreyer hat sich auf einer Demonstration in Mainz öffentlich gegen die AfD geäußert und diese Kritik dann nochmal auf der Internetseite der Landesregierung formuliert. Und genau das hält der Staatsrechtler Friedhelm Hufen für problematisch. Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten aus der Redaktion Landespolitik in Mainz, Matthias Zahn. Wie ist denn die Argumentationslinie des Staatsrechtlers?
Hufen sieht es als problematisch an, dass Malu Dreyer hier die offizielle Internetseite der Landesregierung nutzt, um die AfD zu kritisieren. Hufen sagt, herausgehobene Amtsträger, wie zum Beispiel Ministerpräsidenten, dürfen nicht die Mittel ihrer Staatskanzlei nutzen, um die Chancen des Gegners zu beeinträchtigen. Hier geht es um Chancengleichheit. Der politische Wettbewerb darf nicht auf diese Weise verzerrt werden, so Hufen. Juristen sprechen da auch von der sogenannten Neutralitätspflicht für Amtsträger. Und die Kritik von Malu Dreyer an der AfD steht auch weiter online auf der Seite der Landesregierung. Da heißt zum Beispiel, Zitat, auch Mitglieder der AfD Rheinland-Pfalz seien in rechtsradikalen Zusammenhängen unterwegs.
Jetzt ist die Sache mit der Neutralitätspflicht ja nicht ganz neu. Solche Fälle hat es immer schon mal gegeben. Welche?
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat in mehreren solcher Fälle die Neutralitätspflicht streng ausgelegt und der AfD Recht gegeben. Zum Beispiel im Streit zwischen der AfD und dem damaligen Bundesinnenminister Seehofer, mit der damaligen Bundesbildungsministerin Wanka, auch mit der damaligen Bundeskanzlerin Merkel. Da hatte es jeweils Fälle gegeben, wo diese Politiker AfD-kritische Äußerungen über die Internetauftritte der Ministerien bzw. der Bundesregierung veröffentlicht haben. Und da hat das Verfassungsgericht geurteilt, das verletzt die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb.
stellt man sich die Frage, warum hat man sich daran in der Staatskanzlei offenbar nicht erinnert?
Naja, das ist den Juristen in der Staatskanzlei durchaus bekannt. Dort heißt es, wir bewegen uns da in einem Spannungsfeld zwischen der Neutralitätspflicht und der notwendigen politischen Positionierung. Und tatsächlich wirkt das, was da online steht, etwas zurückhaltender als das, was Dreyer in ihrer Rede in Mainz gesagt hat. Da in der Rede hat sie zum Beispiel explizit den AfD-Bundestagsabgeordneten Münzenmeier aus Mainz kritisiert als Anführer der Demokratiefeinde in der AfD. Das steht so nicht online. Also wenn man das liest, hat man schon den Eindruck, dass der Text, der da im Internet veröffentlicht wurde, mit den Juristen in der Staatskanzlei abgeklärt ist, abgesprochen ist. Und offiziell heißt es auch von der Staatskanzlei, die Äußerungen Dreyers würden nicht gegen das Neutralitätsgebot verstoßen.
Wie geht es denn jetzt weiter? Die AfD will juristisch vorgehen in diesem Fall. Welche Chancen hätten Sie denn zum Beispiel mit einer Klage?
Das ist schwer zu sagen. Die AfD könnte vor das Landesverfassungsgericht ziehen. Die NPD hat das 2014 schon mal gemacht. Damals hatte Malu Dreyer im Kommunalwahlkampf in Trier sich gegen die NPD positioniert in einer Rede. Da kam das Landesverfassungsgericht damals zu dem Schluss, dass sie das als Bürgerin tun durfte. Also die NPD ist damals gescheitert. Es ging allerdings da nicht um eine Veröffentlichung auf den Internetseiten der Landesregierung. Und das ist sicher etwas, was schwierig werden könnte für Malu Dreyer. Aber das Verfassungsgericht wird sicher den Gesamtkontext bewerten. Also in welchem Umfeld ist diese Äußerung gefallen? Wie hat sich Malu Dreyer da positioniert? Wir können nicht sagen, wie so ein Urteil dann am Ende ausgeht, aber es dürfte eine spannende Geschichte werden, sollte das in Koblenz vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz landen.
Matthias Zahn, landespolitischer Korrespondent in Mainz. Die Ministerpräsidentin hat sich möglicherweise ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt mit ihren Äußerungen zur AfD, bei ihren Protesten zu Rechtsaußen. Und es wird weiter protestiert in dieser Sendung. Allerdings geht es jetzt um einen Streik, denn bundesweit müssen Patientinnen und Patienten der Unikliniken heute mit Einschränkungen rechnen. Der Marburger Bund hat mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte an insgesamt 23 Unikliniken zu Warnstreiks aufgerufen, unter anderem auch in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm. Die Unikliniken in Mannheim und Mainz sind vom Streik nicht betroffen, weil dort andere Tarifverträge gelten. Hintergrund für den Ausstand der Mediziner sind die schleppenden Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Worauf müssen sich Patientinnen und Patienten heute einstellen?
Also klar ist, ärztliche Notfälle, beispielsweise Schlaganfall- oder Herzinfarktpatienten, die werden natürlich trotz des Streiks behandelt. Das ist im Rahmen von Notdienstvereinbarungen geregelt. Wichtige Termine wie etwa onkologische Eingriffe, die werden ebenfalls möglich gemacht. Weniger wichtige Behandlungen wurden im Vorfeld abgesagt. Zudem ist zum Beispiel an der Universitätsfrauenklinik Tübingen die Versorgung schwangerer oder werdender Mütter gesichert. Allerdings müssen die Patientinnen und Patienten mit längeren Wartezeiten als üblich rechnen, weil wegen des Warnstreiks weniger Personal im Dienst ist.
Es geht, wie immer, bei diesem Tarifstreit natürlich wieder mal ums Geld. Aber worum geht es dem Marburger Bund noch?
Ja, der Ärztegewerkschaft geht es vor allem um eine bessere Bezahlung der Mediziner an den Unikliniken im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen an anderen Krankenhäusern. Laut dem Marburger Bund liegt das monatliche Grundgehalt der Uniklinikärzte trotz längerer Arbeitszeiten um 200 bis 600 Euro unter dem Niveau, das zum Beispiel an den kommunalen Krankenhäusern gezahlt wird. Diesen Gehaltsabstand will die Gewerkschaft verringern und deshalb fordert sie 12,5% mehr Geld für die Mediziner bei einer Laufzeit von einem Jahr sowie höhere Zuschläge für Nachtarbeit an Wochenenden und Feiertagen. Nur mit einer besseren Bezahlung könne man den Dienst attraktiver machen, mehr Personal gewinnen und damit langfristig auch die Arbeitsbedingungen verbessern. In dem Zusammenhang verweist der Marburger Bund auf die Dreifachbelastung an den Unikliniken, wo die Ärzte ja nicht nur die Patienten versorgen, sondern nebenbei auch noch Forschung und Lehre schultern müssen.
Und warum stocken die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft momentan?
Ja, weil die Tarifgemeinschaft bisher nicht bereit ist, die Forderungen der Gewerkschaft zu erfüllen. Die Länder orientieren sich mit ihrem Angebot am Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Das reicht der Gewerkschaft aber nicht und deshalb haben drei Verhandlungsrunden auch kein Ergebnis gebracht. Zum Bedauern der Tarifgemeinschaft der Länder, deren Verhandlungsführerin Schleswig-Holsteins grüne Finanzministerin Monika Heinold zwar Kompromissbereitschaft signalisiert hat, mehr aber auch nicht. Deshalb wird heute gestreikt. Bereits am Morgen sind die Medizinerinnen und Mediziner in Tübingen und Heidelberg auf die Straße gegangen. Zur Stunde gibt es Proteste in Ulm und Freiburg. Die zentrale Kundgebung findet in Hannover statt, zu der auch Teilnehmende aus Baden-Württemberg erwartet werden.
Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion zu den Warnstreiks an den Unikliniken. In Berlin brüten die Abgeordneten unterdessen auf dem Bundeshaushalt rum. Die Schlussberatungen haben begonnen und schon heute Morgen hat zum Beispiel der Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler von den Grünen bei den Kollegen im Deutschlandfunk gesagt, das seien im Ausschuss die seit 15 Jahren, Zitat, krassesten Verhandlungen gewesen, die er jemals erlebt habe. Michael Weidemann berichtet aus Berlin.
Die Ausgaben im Bundeshaushalt lägen um mehr als ein Drittel über denen des letzten Etats vor der Corona-Krise, moniert Unionsfraktionsvize Matthias Middelberg. Finanziert werde die Lücke mit weniger als 2 Milliarden Euro an Einsparungen, aber 9 Milliarden an Steuererhöhungen.
Sie geben weitaus mehr als das aus, was dieses Land erwirtschaftet. Wir leben massiv über die Verhältnisse. Ihr Haushalt ist weit von einer Sparanstrengung oder einem Sparhaushalt entfernt.
Das ist der falsche Ansatz, hält ihm Christian Lindner entgegen.
Ich spreche nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt.
In Zeiten steigender Zinsen sei es gelungen, Investitionen auf Rekordniveau zu steigern und Steuerentlastungen zu beschließen. Insbesondere für mittlere Einkommensgruppen, argumentiert der Bundesfinanzminister.
All das findet statt im Rahmen der Schuldenbremse. Die Schuldenquote sinkt, und zwar nicht nur, weil es ein Gebot der Verfassung ist, sondern weil es angesichts der Zinskosten, die wir haben, ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft ist.
Sozialdemokraten und Grüne legen den Fokus stärker auf die Sicherung sozialer Leistungen im Bundeshaushalt. Der Etat, ein guter Kompromiss, wie beide Fraktionen betonen, verzichte darauf, die Axt an den Sozialstaat zu legen, erklärt der Haushaltsexperte der SPD, Dennis Rohde.
Es gibt keine Kürzungen bei den Rentnerinnen und Rentnern, keine Kürzungen für Alleinerziehende. Wir opfern den Sozialstaat in dieser Situation nicht, wir stärken ihn, und das ist wichtig für unsere Demokratie.
Die AfD hält das für einen eklatanten Fehler. Angesichts der in Wahrheit bei über 100 Milliarden Euro hohen Neuverschuldung allein im Haushalt für das laufende Jahr, so die Sichtweise von Peter Böhringer.
Sämtliche Prestigeprojekte der Ampel können nur noch mit Hilfe von Schattenhaushalten finanziert werden. Die gescheiterte Energiewende, die woke Gesellschaftstransformation, die Finanzierung eines Krieges, der nicht der unsere ist, und die superteure Masseneinwanderung.
Seine Partei werde deshalb gegen den Etat vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, kündigt der AfD-Vertreter an.
12 Uhr und 22 Minuten. Gibst du mir, geb ich dir. Das kann ein Motto sein für freundschaftliches Miteinander, für Austausch, für gute Zusammenarbeit. Bei zu viel gibst du mir, geb ich dir, das noch dazu im Dunkeln abläuft, im Geheimen, spricht man im Allgemeinen von Korruption. Und die ist schädlich für unsere Gesellschaft. Die Brücke, die saniert werden muss beispielsweise, für die aber der Auftrag nicht an alle möglichen Bieter ausgeschrieben wird. Oder auch zu Beginn der Corona-Pandemie zum Beispiel haben wir gesehen, die Geschäfte mit Masken, die dann nicht geliefert wurden oder wenn doch, die dann viel zu teuer waren, und Politikerinnen, die sich daran bereichert haben. Das alles passiert auch hier in Deutschland, und darüber spreche ich jetzt mit der Vorsitzenden von Transparency International, Alexandra Herzog. Ihre Organisation hat heute ihren jährlichen Bericht herausgegeben, den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex 2023. Deutschland steht im internationalen Vergleich gut da, auf Platz 9. Aber da ist noch Luft nach oben, sagen Sie. Wo genau?
Ja, genau. Wir haben den Korruptionswahrnehmungsindex. Vielleicht sage ich kurz, was der erfasst. Da geht es um die wahrgenommene Korruption. Also das sind keine Messungen von Korruption, und betrifft die Korruption in Politik und Verwaltung. Und Deutschland liegt wieder auf Rang 9, hat 78 Punkte, steht also im internationalen Vergleich sehr gut da, gehört zu den robustesten Ländern in der Korruptionsbekämpfung, aber hat auch den gleichen Punktwert wie vor 10 Jahren. Und daran sieht man eben, dass Deutschland eben auch auf der Stelle tritt, mehr oder weniger.
Und wo genau? Sind vor allem Parlamente betroffen oder auch andere Strukturen, wie zum Beispiel Ämter?
Ja, grundsätzlich ist es so, Korruption kommt in allen gesellschaftlichen Bereichen vor. Wir haben das in der Politik, in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, im Sport, in den Medien. Also es kommt überall vor. Natürlich muss man auch in allen gesellschaftlichen Bereichen dagegen vorgehen, und das machen wir auch. Wenn wir jetzt auf die Politik schauen, da gab es Fortschritte. Wir haben ein verbessertes Lobbyregistergesetz zum Beispiel, aber was uns eben noch fehlt, ist ein Lobbyfußabdruck, ohne den man ja nicht nachvollziehen kann, wer sich mit welchen Inhalten und Interessen in den Gesetzgebungsprozess eingebracht hat.
Wie soll das funktionieren mit diesem Lobbyfußabdruck?
Ja, dass man dann einfach nachvollziehen kann, wer zu welchen Themen im Gesetzesprozess Stellung genommen hat, dass man da sieht, wer hat sich eingebracht, welche Verbände waren beteiligt, wer hat welche Stellungnahmen abgegeben.
Wenn wir in den Südwesten schauen, da wurde gestern gerade bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft München Anklage gegen den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Fischer aus Karlsruhe erhoben hat. Er soll gegen Geld versucht haben, Entscheidungen des Europarats zu beeinflussen. Es ging um Aserbaidschan. Welche Erkenntnisse hat Transparency in diesem Fall?
Ja, das ist natürlich ein ganz schwerwiegender Fall, den wir auch von Anfang an schon darauf drängen, dass der aufgeklärt wird. Und das ist ja auch ein Fall von strategischer Korruption, wo halt eben ein autoritäres Regime Korruption nutzt als Instrument der Außenpolitik, um politische Prozesse zu ihrem Vorteil zu beeinflussen. Ja, wir begrüßen das natürlich, dass man da jetzt vorankommt. Und damit einher geht aber auch das Thema Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung 108e Strafgesetzbuch. Sie hatten ja auch die Maskenaffären angesprochen. Und auch in diesem Fall ist es so, dieses Gesetz ist tatsächlich eine große Baustelle, weil es so eng gefasst ist, dass viele Fälle davon gar nicht erfasst sind. Also die Abgeordneten, die ihr Mandat missbrauchten in den Maskenaffären, wurden freigesprochen. Und jetzt hier eine Aserbaidschan-Affäre muss man halt eben auch schauen.
Sie sagen, man muss schauen. Wie genau? Also muss da jetzt nochmal nachgeschärft werden von Seiten der Politik? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Gesetz muss auf jeden Fall nachgeschärft werden. Und also wir hoffen sehr, dass das schnell kommt, weil das ist tatsächlich eine offene Flanke.
Korruption macht finanzielle Schäden, das ist klar. Aber vor allem höhlt sie Gesellschaften aus. Vor allem in autoritär regierten Ländern ist Korruption ein großes Problem. Warum?
Ja, da haben wir natürlich eben keine unabhängige Justiz, wir haben keine freien Medien, die Zivilgesellschaft kann nicht in dem Maße arbeiten. Also wir haben tatsächlich Staaten mit starken rechtsstaatlichen und demokratischen Strukturen und einer starken Zivilgesellschaft, unabhängigen Medien, haben wir weniger Korruption als in Ländern, wo das eben nicht der Fall ist. Und autoritäre Regime höhlen halt eben den Rechtsstaat aus, denn sie wollen ja ihre Macht absichern und sie haben kein Interesse an unabhängigen Gerichten, Richtern oder auch unabhängigen Medien.
Und das hieße im Umkehrschluss für Deutschland, je weniger autoritäre Strukturen wir zulassen als Gesellschaft, vielleicht auch je weniger Rechtsextremismus, desto besser würde es Deutschland gehen in Sachen Korruption?
Ja, wir müssen natürlich in erster Linie unsere Hausaufgaben machen, siehe Gesetz Abgeordnetenbestechung, Fußabdruck. Wir brauchen zum Beispiel auch dringend ein Bundestransparenzgesetz, ja, dass proaktiv einfach Informationen veröffentlicht werden für Bürger, für Journalisten. Denn Transparenz schafft da einfach Vertrauen und stärkt die Demokratie, stärkt die Bürgerrechte. Also das sind Themen und wir müssen uns auch vor Korruption von außen schützen. Ja, also die strategische Korruption, dass wir da eben gucken, wo gibt es da Einfallstore, wie müssen wir uns da als Demokratie wehrhafter aufstellen.
Dann lassen Sie uns das mal positiv drehen zum Schluss. Was wird denn in Staaten, in denen es weniger Korruption gibt, besser gemacht und was könnten wir von denen lernen?
Ja, an der Spitze steht ja Dänemark mit 90 Punkten und Dänemark ist tatsächlich besser mit Blick auf Transparenz im Lobbyismus. Dänemark ist besser, was die Digitalisierung im Beschaffungswesen anbelangt. Digitalisierung ist im Übrigen auch ein wichtiger Punkt. Das sieht man auch bei Estland, ein Land, was sich sehr stark verbessert hat, seit 2012 12 Punkte dazu gewonnen, hat sehr stark auf Digitalisierung gesetzt. Das Thema Informationsfreiheit und Open Data ist wichtig. Ja, und insgesamt denke ich auch eine Kultur der Transparenz und Offenheit. Und da sind die Staaten wie Finnland oder Dänemark haben schon eine andere Kultur als wir in Deutschland.
Die Vorsitzende von Transparency International, Alexandra Herzog, ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Es ging um den jährlichen Bericht, den die Organisation, den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex 2023 jährlich herausgibt. Der Ausbau der Windenergie auf See hat im Jahr 2023 wieder an Fahrt aufgenommen. Das haben die Branchenverbände der deutschen Offshore-Windindustrie sowie die gemeinnützige Stiftung Offshore-Windenergie heute bekannt gegeben.
Im vergangenen Jahr wurden 27 Offshore-Windenergieanlagen in Nord- und Ostsee in Betrieb genommen. Um aber die gesetzlichen Ausbauziele zu erreichen, muss der Zubau bis 2030 drastisch anziehen, so Vertreter der Offshore-Windbranche. Pro Jahr müssten etwa 3,1 Gigawatt hinzukommen, um die von der Politik angestrebten 30 Gigawatt auf See im Jahr 2030 zu erreichen. Aus den politischen Zielen müssen verlässliche Investitionsentscheidungen hervorgehen, so die Verbandsvertreter. Sie setzen sich deshalb für die Anpassung des Windenergie-auf-See-Gesetz Wind-SEG ein, um die Hürden für den Bau neuer Windräder zu reduzieren. Kapazitäten auf See und an Land müssen erhöht werden. Es braucht mehr Schiffe für den Transport und mehr Logistikzentren und schwerlastfähige Lagerflächen in den Seehäfen. Hier befürchtet der Verband Engpässe, wenn Investitionen nicht getätigt werden. Martin Thiel, Umweltredaktion.
Mehr und neuer Wind für die Windenergie. Die Offshore-Windindustrie hat positive Signale gesetzt.